Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Heute wird es mal wieder ernst. Ja. Nach dem heiteren Coen-Brüder Sommerkino.
Ja, heiter.
Schwarz-heiter.
Schwarz-heiter, ja. Jetzt verschwindet das heiter und schwarz bleibt übrig. Oder besser gesagt, rot.
Mhm. Denn wir reden über den Report der Markt.
Gesegnet sei die Frucht.
A Handmaid's Tale. Und zwar hauptsächlich reden wir hier über die Serie von 2017, 18, 19.
Gab aber auch schon 1990 einen Film.
Ein Film.
Und das Buch ist von 85 mit einer Fortsetzung. 2017 oder 18 kam eine Fortsetzungsroman.
Und wir werden nicht umhin kommen, das hier anzureißen, weil das für den Deutungshorizont wichtig ist, meiner Meinung nach.
Ja,
der Film übrigens von Volker Schlöndorff.
Mhm. Kann man mal sagen.
Ne? Ja.
Auch seinerzeit nicht schlecht besetzt.
Ja, ganz hervorragend besetzt. Und für alle, die den Film mal sehen wollen, der Film ist im Grunde, gibt er die Handlung des Buches wieder und die ist ungefähr identisch mit der ersten Staffel der Serie.
Ja, das Ende des Films ist frei, weil da das Schicksal der Protagonistin gezeigt wird. Das ist im Buch und in der Staffel am Ende nicht so.
Genau, aber so im Großen und Ganzen,
ja,
sind da die Handlungsstränge gleich. Worum geht es für die, die das nicht kennen, die weder das Buch noch den Film noch die Serie kennen? Die Welt ist in einer nahen Zukunft, wo es die ganze Welt
eigentlich
betrifft.
Müssen wir sagen,
Nordamerika.
Vor allem mit Hinblick auf die Serie, die ja immer wieder so Anspielungen an den Rest der Welt macht, ja, was gerade so passiert. Eigentlich muss man sagen, die USA sind untergegangen.
Ja.
Nicht Nordamerika, denn Kanada und Mexiko existieren so noch als Gesellschaften vergleichbar mit heute. Die USA sind untergegangen. Wirtschafts- und Umweltkatastrophen und auch irgendwas Nukleares ist passiert und sorgt dafür, dass die Gesellschaft destabilisiert wird und eine fundamentalistisch-religiöse Gruppierung reißt die Macht an sich und nach werden Repressalien ausgeübt gegen Frauen, religiöse Repressalien gegen die Allgemeinheit und dergleichen.
Das, was mir jetzt nicht klar ist, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, denn das, was ja entscheidend ist, ist, dass der überwiegende Teil der jungen Frauen keine Kinder mehr bekommen kann.
Ja.
Was an irgendwelchen Umwelteinflüssen,
davon gehen wir aus,
oder vielleicht an diesen nuklearen Katastrophen liegt.
Ich dachte übrigens interessanterweise an Children of Man.
Genau, richtig. Also eine ähnliche Situation wie Children of Man, die
was
Menschheit
auch gesellschaftsdestabilisierend war.
Also wir reden hier über eine Situation in der nahen Zukunft. So, wenn man die Serie sieht, so von der Kleidung her, das könnte
das
jetzt sein,
das
2020.
Ja. Jetzt, unverzüglich.
Aber die Menschen, vor allem die Frauen, können keine Kinder bekommen. Und die Menschheit ist, und das ist, um das zu verstehen, wie das passieren kann, glaube ich, ganz entscheidend, steht vor einer existenziellen Bedrohung.
Ja.
Ja, also der Fortbestand der Menschheit ist gefährdet. Und auf dem Territorium der untergegangenen USA bildet sich eben diese religiös, auf Wikipedia steht religiös fundamentalistisch-christliche Organisation, gründet diesen Staat Gilead.
Ja.
Und da sind wir jetzt bei der ersten Frage. Natürlich ist das eine Gesellschaft und ein Staat, der auf christliche Wurzeln zurückgreift, weil er ja aus einem mehrheitlich christlichen Land praktisch hervorgegangen ist. Mhm. Was mir aber aufgefallen ist, die Abwesenheit von traditionell christlichen Symbolen in der Serie. Wir sehen sogar auch prominent in einer Szene, wie eine Kirche abgerissen wird
und auch prominent in einer Szene, wie ein Priester,
Priester aufgehängt wird. Genau.
Das kann jetzt ein Anglikaner, ein Katholik oder Altlutheraner oder sonst was gewesen sein. Also alle, die irgendwie einen Kollarkragen tragen, symbolisieren in dem Moment ja sozusagen die traditionellen christlichen Konfessionen. Ja.
Und in dem Film von Volker Schlöndorff wird auch immer wieder angesprochen, dass in dieser Schule, wo diese Mägde ihre Ausbildung durchlaufen, dass da auch etliche ehemalige Ordensschwestern dabei sind.
Zur Erklärung, die Mägde sind die Frauen, die noch Kinder kriegen können.
Genau.
So, und die müssen jetzt den oberen, also Männern, und deren Frauen als Gebärmaschinen herhalten. So, und dann in diesen Schulen werden die sozusagen umerzogen und in diese Ideologie gepresst und haben dann schön brav und fügsam und dankbar und fromm zu sein, also fromm in deren Verständnis, und eben für dieses Ehepaar dann Kinder zu kriegen. Ja, die kommen immer in Familien mit Mann und Frau und dreht sich auch der Ritus drum, wie sie dann geschwängert werden muss. Und die Anspielung ist auf Genesis 30.
Genau, das ist, wir sehen das auch in der Serie an einer Stelle. Das Ganze hat, man muss ehrlicherweise sagen, zwei alttestamentarische Präzedenzfälle. Mhm. Wir sehen, dass die Stelle, die in der Serie zitiert wird, ist die Stelle, wo Jakob, dessen Frau Rahel augenscheinlich keine Kinder bekommen kann, auf Anraten seiner Frau eben ein Kind bekommt oder dann sogar mehrere Kinder bekommt mit der Magd, ja, die mit im Haushalt lebt. Das Gleiche lesen wir aber schon ein paar Kapitel früher bei Abraham und Sarah.
Ja.
Abraham, der ein Kind eben mit Hagar hat, dem berühmten Ismael, der dann als Stammvater des Islam
gilt,
in der Tradition, ja, mhm, gilt. Also diese Gesellschaft in Gilead greift also explizit auf alttestamentarische Vorbilder zurück. Das wird auch in diese Zeremonie mit eingebunden. Also es gehört dazu, wenn der Hausherr sich zum Markt legt, wird vorher diese Stelle vorgetragen, damit allen klar ist, was hier passiert. Und dennoch habe ich immer mir die Frage gestellt, ist es wirklich treffend, hier von einer christlichen, ja, Organisation zu sprechen?
Also das ist mir zwar auch aufgefallen, dass der Bezug in allererster Linie alttestamentlich ist. Ich würde aber sagen, schon, den Anspruch, Christentum zu sein, erheben ja sehr, sehr, sehr viele Gruppierungen auf der Welt, die einen ganz starken Bezug zum Alten Testament hegen. Also Beispiel, nimm Sieben-Tags-Adventisten, die versuchen, nach den alttestamentlichen Regeln zu leben. Zum Beispiel auch kein Schwein essen und die Männer rasieren sich wehen. Natürlich gibt es jetzt solche stärker und weniger stark strenge Gruppen, versuchen sich wenig zu rasieren und dergleichen. Ja, oder Quäker oder äthiopisch-orthodoxe Christen, die einen ganz starken Bezug zu Israel haben und damit der alttestamentlichen Tradition. Also im Christentum gibt es viele solche Gruppierungen, die das Neue Testament natürlich, sonst wären sie ja keine Christen, haben und für sich auch beanspruchen. Daher kommt die Legitimität. Aber auf eine Tradition des auserwählten Volkes aufbauen. Und das ist in Amerika, das ist jetzt meine steile These, nicht ganz ungewöhnlich unter, ich fasse das mal unter den Begriff freikirchlichen, freievangelischen
evangelikal
Gruppierung, ja, Bibelbelt. Genau. Unter diesen Denominationen, wollen wir mal sagen, ist das nicht die totale Ausnahme. Und gerade aus Amerika sind ja auch just, und das ist interessant, weil die Serie im Grunde genommen in einer quasi Gegenwart spielt, die in eine ganz nahe Zukunft mündet, ist just durchaus so etwas zu hören, wie die Vorstellung, man sei ein auserwähltes Volk und Amerika das gelobte, neue, gelobte Land, mhm, der ganz enge Bezug zum Staat Israel heute, die Unterstützung evangelikaler Gruppen in Amerika für Israel aus der Vorstellung, irgendwie Anteil an diesem gelobten Land und an dieser Verheißung zu haben und sowas. Also schon 85, muss man sagen, als das Buch erschien, sagten Kritiker, man müsse das durchaus als Warnung verstehen, denn alles, was uns ganz grausam an dieser Gesellschaft vorkommt, ist schon passiert. Und ähnliche Kritik, also positive Kritik, gibt es dann auch zur Serie, die jetzt ist, und es fühlt sich irgendwie noch unangenehmer an, so ging es mir beim Schauen, denn mir kommt es nicht vor wie etwas, das total fern und absurd ist. Mhm. Ja, man stelle sich die Situation bürgerlicher Menschen in den 20ern vor, im Deutschen Reich, und dann kommen 33 und sukzessive passieren Dinge und man rutscht da rein. Und ich konnte das schon nachvollziehen. Also selbst das Absurdeste und Unvorstellbarste kann passieren, und vieles von diesen Worthülsen, die dann fliegen, und von der Ideologie, die da gesagt wird, das scheint mir jetzt nicht wie, da müssen wir keine Angst vor haben, sowas kann nicht passieren. Ich glaube, das ist im Horizont. So, und christlich, glaube ich, verstehen die sich schon, will ich damit sagen.
Nur ich schaue mir das ja von außen an als Zuschauer. Und das, ne, da gebe ich dir recht, die Serie vor allen Dingen ist so realistisch und so auch in ihrem Look und in der Mode so zeitgenössisch, dass man wirklich das Gefühl hat, das kann nächstes Jahr passieren. Und das sorgt eben auch für so ein sehr, sehr ungutes Gefühl und so ein beunruhigendes Gefühl beim Anschauen dieser Serie. Und das, was du sagst, das ist eben eigentlich das Buch aus den 80er Jahren, natürlich ein Spiegel und ein Blick auf die Gesellschaft. Und zwar die Gesellschaft der 80er Jahre in den USA, beziehungsweise die Serie jetzt eben im Anfang des 21. Jahrhunderts in den USA. Und da sind wir wieder bei einem Thema, das wir hier in dem Podcast schon sehr häufig besprochen haben, zum Beispiel in der Folge über die Serie The Boys. Mhm. Welches Bild hat Religion und speziell das Christentum, das es dafür taugt, bei so Serienmachern oder Buchautoren zu sagen, es fehlt nicht viel, wir brauchen nur eine existenzielle Krise, sei es, es werden keine Kinder mehr geboren, die Menschheit steht am Rande der Auslöschung. Das ist eine Situation, wo Gesellschaften besonders anfällig werden für radikale Lösungen und für totalitäre Regime. Aber dass offensichtlich das Christentum sich in der Sicht der Serienmacher besonders gut dafür eignet, eben so ein totalitäres Regime zu errichten. Was sagt das über den Blick der Drehbuchautoren und Macher der Serie auf das Christentum?
Also es ist ja nicht, wie heißt da unser Freund, der The Boys gemacht hat?
Seth Rogen.
Seth Rogen, der Handmaid's Tale gemacht hat und entsprechend würde mein Urteil hier jetzt etwas anders ausfallen. Also ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo wir mal ganz kurz über Ideologie sprechen müssen. Die Serienmacher oder Autorinnen und Autoren, die sind in Amerika beheimatet und erleben ihre Situation und schreiben entsprechend ihrer Prägung natürlich. Und ich finde es, gerade in der Serie war das sichtbar, schon sprechend, dass das keine reine Religionskritik ist. Ich glaube, der nachlässige Blick, der könnte einstimmen mit dieser typischen und ich meine wirklich immer wenig überlegten Phrase, wenn die Religion nicht wären, dann wäre ja alles besser, denn guck mal, wie schlimm das wäre, wenn sowas passiert und das sind da die Religionen und vor allem die monotheistischen, das ist alles ganz schlimm. In Wirklichkeit frisst ja hier die Ideologie, die Religion. Die Religion, die Hoffnungsgeber sein kann, die auch eine Botschaft hat und die auch wieder alle Ideologie dem Individuum hilft, dem Individuum zu helfen. Also der Priester, der da an der Mauer aufgehängt ist, der wird da entweder vielleicht wegen seiner Identität als Priester und er wusste, in welchem Regime er lebt, er hätte den Kollarkragen nicht tragen müssen, gehängt, oder er hat etwas getan, was regimekritisch war, wahrscheinlich aus seiner Motivation heraus. Gleichzeitig behauptet dieses Regime aber, sozusagen in Gottes Namen zu arbeiten. Wie geht das jetzt überein? Ist das also eine Religionskritik? Ich würde sagen, nein. Denn auch die Protagonistin betet innerlich immer wieder zu Gott und schlägt sogar diese freche Aussage der Tante, so denkt daran, selig sind die Friedfertigen, und dann antwortet sie mit der Bergpredigt, ja, und selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn ihrer ist das Himmelreich. Also sie nimmt schon durchaus Bezug auf das Evangelium und hat offensichtlich irgendeine Art von Glauben, wenn auch jetzt nicht einen besonders konservativen, dann aber doch einen traditionell geprägten. Das Problem dieser Staatsreligion, so muss ich die mal nennen, ist das, was alle Ideologien haben. Es ist weder eine Staatsidee oder Philosophie, noch eine Philosophie im Allgemeinen, noch eine Religion im engeren Sinne, sondern Ideologie ist am Ende immer Deutungsmacht. Das ist ein wichtiger Begriff, ist übrigens auch ein Forschungsbegriff. Deutungsmacht bedeutet, dass Machthabende immer versuchen, mit den ihnen gerade gegebenen Begrifflichkeiten, zum Beispiel im Sozialismus kann das jemand sein, der sich gerne auf Marx bezieht, nehmen wir mal einen Stalin zum Beispiel, der aber eigentlich die Philosophie sozusagen des Kommunismus gar nicht besonders verfolgt. Das können religiöse Fanatiker sein, die auch Mohammeds oder Christi Ideen gar nicht verfolgen, sondern benutzen diese Begrifflichkeiten, um sich selbst in Macht zu erhalten und die Bedingungen so zu verschieben, dass ein Status quo entsteht, in dem sie da bleiben, wo sie sind. Und damit ist A Handmaid's Tale ja im Grunde genommen sozusagen ein mit religiösen Begrifflichkeiten gefülltes Gegenstück zu 1984. Das sind, wenn man diese beiden Werke mal nebeneinander legt oder auch die Verfilmung 1984 mit John Hurt, da siehst du völlig deckungsgleiche Muster, die Überwachung, dieses Duckmäuserische, die Angst, ständig überwacht und abgehört zu werden. Nur bei dem einen ist es der große Bruder, eine Art ja, Science-Fiction-Kommunismus oder Stalinismus. Und da ist es eben so eine Art ja, Fanato-Christentums. Oder bei Brave New World ist es so eine Art Ultra-Naturwissenschaftskapitalismus. Also das sind aber ganz, ganz ähnliche Ideologien. Mhm. Also geschlossene Denksysteme. Die Masse hat die Ideologie und eine kleine Gruppe hat die Deutungsmacht. So funktionieren die alle.
Ja. Ja, aber eben vor dem Hintergrund bleibt ja meine Frage jetzt unbeantwortet,
ja.
Dass man eben 1985 ja. Beziehungsweise jetzt 2017 und Folgejahre sagt, diese existenzielle Krise der Menschheit bleibt, die ist da.
Ja.
Und von den dir skizzierten, ich sag jetzt mal Lösungsansätzen, ja, so euphemistisch, entscheidet man sich für das Christentum.
Tja.
Also die Frage bleibt, und das gebe ich dir recht, es war eine sehr starke Szene in der ersten Staffel.
Ja.
Die Bergpredigt überhaupt zitieren zu können, als unglaublicher Affront wahrgenommen wird.
Ja.
Und das war für mich der Moment, dann eben auch zu sehen, aha, da wird aus dem Neuen Testament, aus der Bergpredigt zitiert, und das ist ein Akt des Widerstands.
Richtig.
Ja, das ist ein Akt des Widerstands.
Erinnere dich an die Bibel, sagt die Tante noch. Ja. Und dann sagt sie, ich erinnere mich sehr wohl, und zitiert das und kriegt einen übergebraten. Ja, und dass da das Christentum, also in einer seiner fundamentalistischen Spielarten als Vehikel genommen wird, das macht es natürlich für uns westliche Menschen glaubhaft. Denn dass da jetzt ein Putsch aus, weiß ich nicht, Kommunisten oder Muslimen in Amerika passiert, die plötzlich den ganzen Staat und 300 Millionen Menschen beherrschen. So eine Geschichte kann man schreiben. Hm. Aber dieses Gefühl der Beklemmung, weil es nachvollziehbar und glaubwürdig ist, entsteht dadurch nicht, sondern es entsteht durch Bedingungen, die wir jetzt schon haben. Denn fundamentalistische Forderungen gibt es. Und diese Gruppierungen gibt es. Gerade eben ist ein ehemaliger Berater des amerikanischen Präsidenten vor Gericht gezerrt worden, der mit vormals aber mit nationalistischen und fundamentalen Aussprüchen sehr gerne und sehr viel von sich hat reden machen.
Mhm.
Und diese Leute sind nicht irgendwo in Kentucky in einer Holzhütte und sitzen auf ihrem Schaukelstuhl und denken sich die ganze Zeit, wir mögen hier keine Fremden, sondern die sind in Massenmedien präsent. Die sind zum Teil in der Politik präsent. Also ich finde diesen Ausdruck, diese Geschichte ist eine Warnung, sehr gut. Und jetzt könnte man noch sehr ausführlich über den Begriff toxischer Männlichkeit, die übrigens nichts mit Männern als Individuum zu tun hat, sondern als Ausdruckskraft und sozusagen Schwertarm von Deutungsmacht, da könnte man auch sehr gut drüber reden, denn es gibt einen Grund, warum gerade in der Geschlechterdebatte diese Serie so interessant ist.
Ja.
Und heute diese Kleider der Maidens, der Handmaids, auch als, so wie diese Guy Fawkes-Maske, als politischer Protest getragen wird. Also das Eigentliche ist Ideologie. Und dass Religion sich sehr gut zur Ideologie eignet, das ist uns auch in unserer eigenen Geschichte sehr gut bekannt. Ich finde aber sie gerade, wer es aufmerksam guckt, kann sie sehen als Lehrstück über gerade den Unterschied von Ideologie und Glaube.
Also die Serie ist und bleibt eine Mahnung, da stimme ich dir zu. Und es schadet nicht, ein paar Verse aus der Bergpredigt auswendig zu kennen.
Ja.
Und wachsam zu bleiben für jegliche Formen von ideologischem Missbrauch von Religion. Uwe, machen wir einen Strich drunter.
Darf man empfehlen.
Und wir hören uns beim nächsten Mal. Alles Gute.
Servus.